Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Christiane Knoll am Mikrofon herzlich willkommen. Weit hinter der Bahn des Pluto liegt der Rand unseres Sonnensystems. Größere Himmelskörper findet man hier nicht mehr, dafür Staub, viele kleinere Objekte und kleinste Klumpen. Genau hier im Kuipergürtel zieht ein planetarer Jungspund seine Kreise. Die Namensfindung war schwierig, jetzt heißt er Arokot, aber schon vor einem Jahr flog eine Raumsonde an ihm vorbei. Karl Urban berichtet, was sie dabei über unseren Ursprung herausgefunden hat.
Was ist Arokot? Ende 2018 konnte Alan Stern, Missionsleiter der NASA-Raumsonde New Horizons, auf diese Frage nur vage antworten.
Das Sonnenlicht ist sehr schwach. Die Temperaturen liegen am absoluten Nullpunkt, sodass die chemischen Reaktionen quasi eingefroren sind. Das Objekt sollte seit seiner Entstehung perfekt erhalten sein.
Einen Tag später, zu Neujahr 2019, flog New Horizons dann an diesem Objekt vorbei, das damals noch Ultima Thule genannt wurde. Ein Brocken aus zwei flachen Linsen, jeweils 20 und 15 Kilometer im Durchmesser, wie eine überdimensionale, plattgedrückte Erdnuss. Aber was ist Arokot denn nun, frage ich William McKinnon von der Washington University in St. Louis. Ist er ein Asteroid?
Wir nennen ihn nicht Asteroid. Er ist ein Kuipergürtelobjekt. Darum ist er so interessant, weil er nicht wie ein Asteroid ist.
Nach dem viel größeren Pluto war dies der erste Besuch bei einem Objekt des Kuipergürtels. Von Arokot braucht schon das Licht über 6 Stunden zu uns. Und längst noch nicht alle Daten vom Vorbeiflug, der nur einige Sekunden dauerte, sind zur Erde übertragen. Dennoch sind sich die Forscher jetzt sicher, ein echtes Planetesimal gefunden zu haben. Arokot ist also ein planetares Baby.
Die Oberfläche ist nicht zerfurcht, also auch nicht verändert. Es gibt kaum Einschlagskrater.
Vor 4,5 Milliarden Jahren entstanden aus einer Scheibe aus Gas und Staub die Planeten. Sie wurden seither durch die Schwerkraft umgestaltet, unsere heutigen Asteroiden und Kometen dagegen durch die Sonnenhitze. Deshalb gab es bislang kaum Daten darüber, wie aus dem feinen Staub des Urnebels einmal 8 Planeten werden konnten, sondern nur theoretische Erklärungsversuche. Einer davon ging so.
Wenn sich sehr viele feste Partikel in einem Gas bewegen, beginnen sie, die Geschwindigkeit des Gases zu verändern und es gibt eine Art Verklumpung. Und wenn einmal genug Material beisammen ist, macht es einfach Fump und alle Partikel verbinden sich dank der Gravitation zu einem einzelnen oder zu 2 Objekten.
Doch dieses Fump war genau das Problem. Denn um die Größe der vorhergesagten Planetesimale zu erreichen, Dutzende Kilometer im Durchmesser, mussten sich die kleinen Staubteilchen vereinigen. Und so manches Rechenmodell endete damit, dass die Körper sich beim Aufprall zerstörten, erzählt McKinnon auf einer gestrigen Pressekonferenz.
Die Idee war nun, wenn nur genügend dieser Partikel zusammenkommen, dann bilden sie innerhalb des Gases große Strömungen aus. Wir nennen das die Strömungsinstabilität innerhalb einer rotierenden Gas- und Staubscheibe. Wenn die Dichte der Partikel darin verglichen mit der Dichte des Gases groß genug ist, sollte sich die Strömung aufteilen und es sollten verschiedene Partikelwolken entstehen.
Arokot scheint dieses Modell zu belegen und löst damit ein altes Rätsel der Planetenforschung, wie sich riesige Planeten wie der Jupiter binnen weniger Jahrmillionen aus dem Urnebel bilden konnten.
Wenn Sie sich Arokot im Detail anschauen, wird deutlich, dass sich die beiden Teilbrocken nur berühren. Es ist, als würden sie sich küssen. Oder, wenn sie Raumfahrzeuge wären, als hätten sie angedockt. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Verschmelzung der 2 Teile gewaltsam war.
Arokot ist also ein Baustein der Planetenentstehung. Und wo sich ähnliche Brocken formten, konnten sie langsam miteinander verschmelzen.
Ein Babyplanet im Kuipergürtel, ein Beitrag von Karl Urban war das. Die Meldungen zum neuartigen Coronavirus waren in den letzten Tagen verwirrend. Die Fallzahlen schossen in die Höhe, aber nicht, weil sich das Virus verbreitete, sondern weil die Melderegeln in China verändert wurden. Ob sich die Lage verschärft oder entspannt, aktuell ist das schwer zu beurteilen. Trotzdem sehen die Experten langsam klarer. Auf einer Pressekonferenz der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und dem Science Media Center ging es gestern Abend vor allem um Deutschland. Aus Berlin Volkert Wildermuth.
So langsam zeichnet sich ein schärferes Bild ab, weil es detaillierte Informationen zu den Infektionsketten in anderen Ländern und auch in Deutschland gibt, sagt der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité.
Das führt natürlich zu einer Änderung der Bewertung aus dem Bauchgefühl heraus, das man so als Wissenschaftler hat.
SARS-CoV-2 ist deutlich ansteckender als zunächst vermutet, dafür nicht so gefährlich, berichtet auch Professor Clemens Wendner, der an der München-Klinik mehrere Covid-19-Patienten betreut. Nur einer entwickelte eine Lungenentzündung und wird derzeit mit 2 HIV-Medikamenten behandelt.
Auch hier kann ich eine gute Nachricht verkünden. Dieser Patient befindet sich auf dem Wege der Besserung, ist also absolut stabil. Und auch hier sind wir sehr zuversichtlich, dass wir bald über eine Entlassung sprechen.
Der Münchner Ausbruch ist aktuell unter Kontrolle. Aber es ist durchaus vorstellbar, dass SARS-CoV-2 erneut nach Deutschland kommt. Kinder und Schwangere sind wohl nicht besonders gefährdet. Auf der anderen Seite würden sehr viele Menschen leicht erkranken und gerade Ältere und Personen mit weiteren Grunderkrankungen durchaus auch lebensbedrohlich. Eine Herausforderung für das Gesundheitssystem.
Wenn es dann dazu kommt, wissen wir das auch aus vergangenen Pandemien, es ist schwierig, dann die Normalversorgung aufrechtzuerhalten. Wartebereiche sind voll, Operationssäle müssen vielleicht warten, weil Intensivbetten voll sind und normale Patienten mit anderen Erkrankungen müssen warten.
Jeder Einzelne sollte sich deshalb schon heute überlegen, was er in den Wochen eines Ausbruchs machen würde, rät Christian Drosten. Intensiv Hände waschen natürlich, aber vielleicht auch Konzerte meiden oder Feiern absagen, um Familienmitglieder mit hohem Risiko zu schützen. Auch die Ärzte und die Gesundheitsbehörden planen voraus. Aktuell wird ein Covid-2-Patient nur entlassen, wenn der extrem empfindliche PCR-Test keine Viren mehr nachweisen kann. Das ist vielleicht aber gar nicht nötig. Christian Drosten und sein Team haben bei den Münchner Patienten festgestellt, dass sie schon eine Woche vorher praktisch nicht mehr ansteckend waren, obwohl sich noch einzelne Viren in ihrem Rachen befanden. Während eines Ausbruchs würde man solche Patienten in die Heimisolierung entlassen, einfach um die Krankenhausbetten für andere, schwerer Betroffene freizubekommen. Der Präsident des Berliner Robert-Koch-Institutes, Lothar Wieler, schätzt die Situation ähnlich ein. Er vermutet, dass ein SARS-CoV-2-Ausbruch in Deutschland ähnliche Folgen hätte wie die letzte schwere Grippewelle.
Wir hatten 2017/18 25.000 Todesfälle aufgrund der Grippe und das sind vorwiegend 85% der Menschen, die damals gestorben sind, waren Menschen in den klassischen Risikogruppen über 60 und multimorbid. Diese Dimension kennen wir und diese Dimension ist beherrschbar.
Aktuell sind die Krankenhäuser in Deutschland zu etwa 85% ausgelastet, einfach aufgrund der normalen Grippewelle.
Wenn diese Erkrankung nach Deutschland zum Beispiel kommt, auch in andere Länder, dann müssen wir alles tun, dass wir diese beiden Wellen entkoppeln.
Also eine mögliche SARS-CoV-2-Pandemie nach hinten zu schieben, in eine Zeit, zu der die normale Grippewelle schon abgeklungen ist und die Krankenhäuser wieder etwas mehr Luft haben. Dazu dient die genaue Überwachung des Münchner Ausbruchs und die möglicher weiterer Infektionen in Deutschland, aber auch die enge Kooperation mit anderen Ländern. Gerade in Afrika gibt es einerseits enge Kontakte zu China, aber andererseits oft nur schwache Gesundheitssysteme.
Diese Krankheiten würden Afrika selbstverständlich hart treffen. Das ist einer der Gründe, warum wir unter anderem diagnostisches Material dorthin schicken, warum wir die diagnostischen Kapazitäten stärken.
Das hilft, eine Verbreitung des Virus hinauszuzögern oder, und auch das ist nach wie vor möglich, eine SARS-CoV-2-Epidemie hierzulande ganz zu verhindern.
Soweit das Update von Volkert Wildermuth. Wenn bei einer Geburt die Wehen nicht von alleine einsetzen, dann wird in jeder zweiten deutschen Klinik auch Zytotec eingesetzt. Obwohl es nur als Magenpräparat zugelassen sei und nicht als Wehenmittel, obwohl schwerste Nebenwirkungen für Mutter und Kind bekannt seien. Mit dieser Recherche gingen am Mittwoch der Bayerische Rundfunk und die Süddeutsche Zeitung an die Öffentlichkeit. Doch die Fachverbände wollen die Vorwürfe so nicht stehen lassen. Die Evidenz sei unstrittig und Studien gebe es auch, schreiben sie heute in einer gemeinsamen Stellungnahme. Einspruch erhoben hat auch Cochrane Deutschland. Dessen Direktor Jörg Meerpohl habe ich heute bei einer Tagung in Basel erreicht.
Es geht mir gar nicht so sehr um die Recherche, sondern mehr um die Darstellung. Ich denke, da werden verschiedene Themen angesprochen, manche zu Recht, manche vielleicht nicht ganz zu Recht. Und in der Summe herrscht auch eine Überzeichnung. Zum einen, ja, es werden Medikamente in der Behandlung eingesetzt, die nicht zugelassen sind. Das ist an sich aber nichts Ungewöhnliches. Im Bereich der Pädiatrie sind das meiner Einschätzung nach bis zu 80%. Und ein Zulassungsprozess bedeutet ja nicht gleich, dass ein Nutzen nachgewiesen ist oder andersrum, dass etwas, was nicht zugelassen ist, nicht nützlich sein kann. Der zweite Punkt, der angesprochen wird, ist, dass eine Aufklärung entscheidend wichtig ist. Hier mag es in Einzelfällen vorgelegen haben, dass nicht ausreichend informiert wurde und Aufklärung durchgeführt wurde. Das ist sicherlich verbesserungswürdig. Was aber unserer Einschätzung nach nicht richtig ist, ist, dass es zu diesem Medikament keinerlei oder sehr wenig Studieninformationen und Daten gibt. Hier gibt es durchaus einige randomisierte, kontrollierte Studien, den Goldstandard der klinischen Forschung, und darauf haben wir auch in unserer Pressemitteilung hingewiesen.
Wie viele Studien sind das?
Der Stand der Recherche in dem Cochrane Review, auf das ich mich jetzt unmittelbar beziehen kann, war schon 2014, und zu diesem Zeitpunkt wurden 75 Studien, die die Wirkungen von Misoprostol untersucht haben, identifiziert und in einem Cochrane Review zusammengefasst. Das heißt, es kommt tatsächlich zu einer Verringerung der Geburtsdauer und auch zu einer Verringerung der Kaiserschnittsrate. Und das sind ja die Gründe, warum dieses Medikament eingesetzt wird. Letztendlich geht es vor allem meiner Einschätzung nach darum, eine Abwägung zu treffen der Vor- und Nachteile. Es geht nicht darum, dass wir hier nachweisen konnten, dass keinerlei Nebenwirkungen auftreten und das mit hoher Sicherheit bestätigt werden kann, sondern es ist eine Handlungssituation gegeben, in der Risiken abzuwägen sind, und die Abschätzung der Community ist offensichtlich, und auch das ist der Schluss in dem Cochrane Review, dass hier eine Wirksamkeit im Sinne der intendierten Reaktion zu erreichen ist.
In den Medienberichten ist die Rede von schweren Nebenwirkungen, Gebärmutterrisse, Hirnschädigungen bei den Babys, das sind ja doch gravierende Vorwürfe. Was sagen die Studien dazu?
Das ist in Studien immer nicht so ganz trivial zu entdecken oder aufzuspüren, insbesondere seltene Nebenwirkungen. Soweit ich das im Moment überblicke, wurden diese Effekte, wenn überhaupt, nur zu einem sehr geringen Anteil beobachtet.
Würden Sie sagen, dass die Studienlage ausreichend ist, um das Medikament weiter zu verabreichen? Oder sehen Sie da doch auch das Ganze kritisch? Würden Sie sagen, da ist durchaus Handlungsbedarf, das Ganze auf solidere Füße zu stellen?
Gut, das ist für mich jetzt sehr schwer einzuschätzen und möchte mich da auch, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich denke, ja, natürlich muss man darüber nachdenken, wenn eine medizinische Intervention, in diesem Fall dieses Präparat, gewisse Risiken mit sich bringt, und davon ist ja auszugehen, wo ist die Schwelle, bei welchen schwangeren Frauen das zum Einsatz kommt. Das heißt, das ist die Frage der Indikationsstellung, und da müssen Leute mit mehr Sach- und Fachverstand entscheiden, wann sozusagen das Risiko-Nutzen-Verhältnis weiter überwiegend auf Seiten des Nutzens ist oder ob es eben Situationen gibt, in denen man eher zuwarten würde. Das ist aber eine fachliche Frage, die ich, glaube ich, in dieser Form nicht kompetent beantworten kann.
Sagt Jörg Meerpohl, Direktor des Instituts für Evidenz in der Medizin der Universität Freiburg und von Cochrane Deutschland. Die Stiftung hat die vorhandenen Studien zur venfördernden Wirkung von Zytotec in einer umfassenden Analyse bewertet. In der US-amerikanischen Kleinstadt Greenbelt findet zurzeit ein aufsehenerregender Strafprozess statt, in dem es um Kinderpornografie im Darknet geht. Der Angeklagte Eric Marquez gestand letzten Donnerstag seine Schuld. Der Ermittlungserfolg wird gefeiert, ohne über die Methoden dahinter nachzudenken. Maximilian Schönherr hat das zum Anlass genommen, die technischen Details des Falls noch einmal genauer anzusehen.
Hacker der Anonymous-Gruppe starteten 2011 einen Generalangriff auf ein Portal mit Kinderpornografie. Lolita City, wie sich das Portal nannte, befand sich nicht im öffentlich sichtbaren Bereich des Internets, sondern im Darknet, wo sich die Täter eigentlich sicher fühlten. Der Vorgang alarmierte Polizeibehörden, und es war das FBI, das zwei Jahre später ein viel größeres Netzwerk mit vorwiegend kinderpornografischen Inhalten aushob. Es nannte sich Freedom Hosting und wurde von einem jungen Mann mit irischer und US-amerikanischer Staatsangehörigkeit betrieben, Eric Ion Marquez. Die US-Ermittlungsbehörde bediente sich einer Methode, die rechtlich umstritten ist, weil sie sich mit den Verbrechern auf eine Ebene stellt und sogenannte Honeypots ins Darknet setzt.
Honeypots sind quasi Seiten oder Inhalte, die die Nutzer, auf die man aus ist oder auf die man einen Verdacht hegt, anlocken. Das können Mediendateien sein oder Anzeigen. Und über diese Seiten werden dann Schadsoftware verteilt, die aufzeichnen, was im Darknet versendet wird oder empfangen wird, vor und nachdem es verschlüsselt wird. Und so kann man quasi die Kommunikation im Darknet verfolgen.
Julia Görmer studiert an der Hochschule Anhalt Informatik und hat schon ihre Bachelorarbeit der Anonymität im Darknet gewidmet. Heute forscht sie über Social Engineering und Sicherheit in Betrieben. Die Honigtöpfe des FBI taten so, als seien sie Pädophilie-Seiten. Wenn Interessenten mit dem Firefox-Browser sich da einfanden und Material herunterluden, wurde ihr Computer mit einem Trojaner infiziert. Dieser Trojaner war schon von Edward Snowden beschrieben worden und ließ nicht nur Kunden des Freedom Hosting Servers auffliegen, sondern auch dessen Betreiber, der jetzt in Maryland vor Gericht steht. Wegen des Erfolgs der Aktion, 1 Million kinderpornografische Dateien verbreitet von fast 8000 Nutzern wurden sichergestellt, wird die Rechtmäßigkeit dieser Art von Ermittlung in den USA nicht in Frage gestellt. Seit kurzem darf auch das Bundeskriminalamt auf ähnliche Weise ermitteln, dann allerdings kein echtes Bild- und Filmmaterial missbrauchter Kinder zeigen, sondern künstlich in 3D generierte Fotos. Im Darknet finden nicht nur Pädophile, sondern auch Waffen- und Drogenhändler und Geldbetrüger ihren vermeintlich rechtsfreien, sicheren Raum. In den letzten 2 Jahren stieg dort nach einer Statistik von Chainalysis der Umsatz von Kryptowährungen wie Bitcoin auf das Doppelte an, was man als Indiz werten kann, dass die kriminelle Aktivität weiter zugenommen hat. Aufgrund der Prominenz des Honeypot-Falls meiden Besucher des Darknets den Firefox-Browser und bedienen sich stattdessen des Tor-Browsers. Tor ist der größte Teil des Darknets. Die Informatikerin Julia Görmer weist darauf hin, dass die Honeypot-Methode nur eine polizeiliche Möglichkeit ist, Tätern auf die Spur zu kommen. Eine andere ist die systematische Kontrolle der Ausgangsserver, also quasi der Schleusen, über die der Anwender seine Daten aus dem hochverschlüsselten Bereich wieder ins abhörfreudige normale Internet und in seinen PC zu Hause holt. Es ist bekannt, dass Geheimdienste vermutlich einige Tausende solcher Rechner selbst betreiben.
2018 war es so, dass es Pläne dafür gab, das anzuwenden auf Tor, aber es wohl noch nicht praktisch in die Tat umgesetzt wurde. Das Verhältnis Nutzen-Aufwand ist wirklich unverhältnismäßig. Daher kann man nicht davon ausgehen, dass nun zufällig in so eine Überwachung kommt, wenn nicht gerade wirklich ein brisanter Fall läuft, der das rechtfertigt.
Eric Ion Marquez betonte immer wieder, er habe nur den Dienst im Darknet bereitgestellt, sich aber nicht um Inhalte gekümmert. Um das Strafmaß zu mildern, gab er letzte Woche vor dem US-Gericht zu, dass er die Verbreitung kinderpornografischen Materials unterstützt habe. Es drohen ihm 30 Jahre Haft. Zahllose Verfahren gegen seine Kunden sind eingeleitet oder laufen schon, wenn auch ohne Publicity.
Maximilian Schönherr über Fahndung im Darknet. Und hier geht es weiter mit den Meldungen und Lennart Pyritz.
Ein Ebola-Medikament zeigt Wirkung gegen MERS-Coronaviren. Zur Gruppe der Coronaviren zählt nicht nur das neu in China aufgetretene Virus, sondern auch die Erreger der Atemwegserkrankungen SARS und MERS. Ein Forschungsteam schreibt jetzt im Fachmagazin PNAS, dass das eigentlich gegen Ebola entwickelte antivirale Medikament Remdesivir gegen MERS-Coronaviren wirkt, zumindest in Experimenten mit Rhesusaffen. Die Wissenschaftler verabreichten den Wirkstoff zum einen prophylaktisch, bevor sie die Tiere mit den Viren infizierten, zum anderen therapeutisch 12 Stunden nach der Infektion. In beiden Fällen verminderte das Medikament die Vermehrung des Virus. Besonders vorbeugend eingesetzt, schützte es vor Lungenschäden und Atemwegsbeschwerden. Weitere Studien seien notwendig, um das therapeutische Potenzial von Remdesivir bei MERS zu prüfen und eventuell auch beim neuen Coronavirus aus China, so die Autoren. In der vergangenen Woche gab es bereits Berichte, dass chinesische Behörden den Wirkstoff Remdesivir für klinische Versuche zur Behandlung von Erkrankten mit dem neuen Coronavirus zugelassen haben. Über Ergebnisse ist noch nichts bekannt.
Die Umweltfolgen der Deepwater Horizon-Katastrophe waren weitreichender als gedacht.
Das legt eine Studie im Fachmagazin Science Advances nahe. Im Jahr 2010 ereignete sich eine Explosion auf der Ölbohrplattform Deepwater Horizon. Daraufhin breiteten sich im Golf von Mexiko in einem Gebiet von 150.000 Quadratkilometern Ölteppiche aus. Die neue Studie zeigt jetzt, dass die anhand von Satellitendaten errechnete Fläche offenbar nicht das ganze Ausmaß der Ölpest abbildet. Beobachtungen vor Ort und Modellrechnungen zur Ölverbreitung im Meer zeigen demnach, dass große Gebiete des Golfs von unsichtbaren Ölvorkommen betroffen waren. Dazu zählen unter anderem texanische Küstenbereiche und Meeresgebiete um Florida. Bei ihren Berechnungen orientierten sich die Autoren an Ölkonzentrationen, die für Meereslebewesen giftig sind.
Quallen können bewirken, dass Wasser sticht.
Viele Quallen haben zur Jagd oder Verteidigung Tentakeln mit Nesselnzellen, die bei Kontakt Gift übertragen. Die Folge: ein brennendes Gefühl auf der Haut. Ein Forschungsteam aus Japan und den USA schreibt jetzt im Fachblatt Communications Biology, dass Mangrovenquallen sogar auf Distanz stechen können, indem sie Nesselzellen ins umgebende Wasser absondern, offenbar um Beutetiere zu töten. Damit liefern die Autoren auch eine Erklärung für das Phänomen des stechenden Wassers, das zum Beispiel von Tauchern in der Karibik beschrieben wurde. Ein brennendes Gefühl auf der Haut, ohne eine Qualle berührt zu haben.
Das Abschmelzen der Antarktis könnte den Meeresspiegel bis 2100 stark ansteigen lassen.
Darauf weist die Studie eines Forschungsteams im Fachblatt Earth System Dynamics hin. Die Autoren hatten dafür Computersimulationen mit 16 Eisschildmodellen verglichen. Demnach könnte der Anstieg des Meeresspiegels durch den Eisverlust allein der Antarktis innerhalb dieses Jahrhunderts sehr wahrscheinlich 6 bis 58 Zentimeter betragen. Vorausgesetzt, der Ausstoß von Treibhausgasen setzt sich fort wie bisher. Vermindert sich der Ausstoß zügig, liegt die Spanne dagegen zwischen 4 und 37 Zentimetern. Zum Vergleich, in den vergangenen 100 Jahren ist der Meeresspiegel um etwa 19 Zentimeter gestiegen.
Wo Frösche sterben, sinkt auch die Vielfalt an Schlangen.
Dass die Ausbreitung des Chytridpilzes die Amphibienpopulationen in den Tropen stark dezimiert und sogar zum Aussterben einiger Arten geführt hat, ist seit Jahren bekannt. Jetzt zeigt eine Studie im Fachblatt Science, dass dieser Rückgang auch tropische Schlangen trifft, die sich von Fröschen und deren Laich ernähren. Die Autoren warnen vor den oft zunächst unsichtbaren Dominoeffekten, die Einbrüche bei einer Tiergruppe langfristig auf die gesamte Nahrungskette und das Ökosystem entfalten können. Für ihre Studie griffen die Forscher auf zoologische Daten aus einem geschützten Wald in Panama zurück. Die wurden über Jahre vor und nach der Ausbreitung des Chytridpilzes in der Region gesammelt.
Der zurückliegende Monat war der weltweit wärmste Januar.
Das berichtet die US-Wetterbehörde NOAA mit Verweis auf 141 Jahre Klimaaufzeichnungen. Die globale Temperatur habe 1,14 Grad Celsius über dem Januardurchschnitt des 20. Jahrhunderts von 12 Grad gelegen. Damit setzt sich ein Trend der Erwärmung aus den vergangenen Jahren fort. Den NOAA-Angaben zufolge war der Januar besonders warm in großen Teilen Russlands, in Teilen Skandinaviens und in Ostkanada. Dort sei es mindestens 5 Grad wärmer gewesen als in den Regionen im Januar üblich.
Sternzeit, 14. Februar. Himmlische Rose, irdisches Herz. Im Sternbild Andromeda begegnen sich derzeit zwei Spiralgalaxien. Die beiden Objekte in rund 300 Millionen Lichtjahren Entfernung verformen sich durch ihre Anziehungskräfte gegenseitig. ARP 273, so der Name der kollidierenden Objekte, erscheint wie eine himmlische Rose. Die eine Galaxie bildet den etwas krummen Stiel, die andere eine wunderbare Blüte. Die verdrehten Spiralarme der Galaxie winden sich um das Zentrum wie große Blütenblätter. Für die Valentinsrose sorgt also eine Beobachtung des Hubble-Weltraumteleskops. Das Herz liefert eine Aufnahme des Satelliten Sentinel-2. Er gehört zum Erdbeobachtungsprogramm Copernicus, das Europas Weltraumorganisation ESA gemeinsam mit der Europäischen Union betreibt. Moorea ist eine Nachbarinsel Tahitis in der Südsee. Das Eiland hat nur gut 15 Kilometer Durchmesser und sieht ein wenig aus wie ein Herz. Es ist von dichter tropischer Vegetation überzogen. Bei wissenschaftlichen Aufnahmen der Erde in verschiedenen Wellenlängen wird das Chlorophyll der Pflanzen meist in einem satten Rot dargestellt. Moorea erscheint für Sentinel-2 also wie ein tiefrotes Herz. Zudem ist die Insel von einem Korallengürtel umgeben, der auf den Multispektralbildern türkis eingefärbt ist. Um das irdische Valentinsherz windet sich ein bezaubernder Rand. Ob mit Teleskop oder Satellit beobachtet, ob auf der Erde oder in den Tiefen des Alls, die Natur sorgt immer wieder für überraschende Farben und Formen. Und das nicht nur am Valentinstag.
Der Vergleich für VW-Kunden im Dieselskandal ist geplatzt. Dazu mehr nach den Nachrichten. Und ich verabschiede mich. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.